Rund um die Uhr. Das Stück hat schon ein wenig Retro-Charme. Es wurde vor 45 Jahren vom NDR bei einem Live-Konzert in Hamburg aufgenommen und galt eigentlich als verschollen. Vor kurzem wurde die Aufnahme wiederentdeckt, im März veröffentlicht. Und zu hören sind da im Ensemble der Komponist Helmut Hattler an der Gitarre, des Weiteren Ingo Bischoff und Hubert Stütz sowie Udo Dahmen an den Drums. Den Namen, den kennen Sie garantiert. Normalerweise erwarten wir ihn ja kurz nach 16 Uhr hier bei uns im SWR 2 am Samstagnachmittag, weil er uns als künstlerischer Leiter und Professor der Mannheimer Popakademie die Welt des Pop erklärt. Die Popakademie feiert jetzt auch ihren 20. Geburtstag und darum freuen wir uns, lieber Herr Dahmen, dass wir Sie heute mal für ein persönliches Gespräch gewinnen konnten. Hallo und schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo Frau Anning, mich freut's auch.
Ja, Herr Dahmen, haben Sie die Aufnahme wiedererkannt?
Ja, Helmut hat mir das zugesandt seinerzeit und ich war hoch erfreut, weil in der Tat, es ist in der Markthalle aufgenommen vom NDR in Hamburg und das war im Frühjahr eine Tour mit relativ vielen Terminen und ich habe nie einen Live-Mitschnitt davon gehört, aber jetzt kann man ihn sogar erwerben, wenn man möchte.
Erwerben, und das ist ja irgendwie ein tolles Erlebnis, gerade so eine alte Aufnahme. Ja, wie fühlt sich das an für Sie?
Das ist für mich natürlich ein ganz besonderes Ereignis, weil ich habe von dieser Tour, die war in 78, Februar, März, nie eine Aufnahme gehört. Und das ist fantastisch, das jetzt zu hören mit den Kollegen aus der damaligen Zeit.
Sie waren ja damals in den 1970er und 80er Jahren einer der erfolgreichsten Live- und Studio-Drummer in Deutschland. Sie haben mit Inga Rumpf, mit Nina Hagen, mit Gianna Nannini, sogar mit Sting zusammengespielt. Wie hat denn da so die Zusammenarbeit mit den Stars funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert?
Man muss sagen, dass alle natürlich hochprofessionell sind und die Zusammenarbeit jetzt speziell mit Sting oder Gianna Nannini oder Nina Hagen war im Zusammenhang mit Eberhard Schöner, einem Münchner Komponisten und Dirigenten, der bekannt geworden ist unter anderem durch seine Klassik-Rocknächte, vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren. Und ich hatte das Vergnügen, in der Band zu spielen. Und wir haben unter anderem in Hamburg im Schauspielhaus zwei große Konzerte mit Sting gespielt. Das war durchaus ein Erlebnis. Sting hat in Deutsch gesungen, Mackie Messer unter anderem. Das war wirklich spannend.
Und gibt es da vielleicht doch so ein paar Dönekes, die Sie uns noch erzählen oder verraten könnten?
Also eins kann man erzählen, weil The Secret Marriage von diesem weißen Album von Sting war ursprünglich eine Kurt Weill-Nummer damals, Mein kleines Radio. Und er hat es damals auch in Deutsch gesungen. Das war wirklich sehr, sehr interessant.
Ist natürlich auch ein besonderer Moment auf jeden Fall.
Absolut.
Herr Dahmen, wie sind Sie denn eigentlich zum Schlagzeug gekommen? Also Sie sind 1951 in Aachen geboren. Ihr Vater war, wenn ich das jetzt richtig weiß, eigentlich Gitarrist. Und Sie hatten es eigentlich auch erst mit der Gitarre versucht.
Ja, natürlich. Aber mein Vater war das, was man möglicherweise einen Lagerfeuer-Gitarrist nennt. Also mit drei Akkorden und den üblichen Nummern. Er hat das so nebenbei gemacht. Und ich habe seine Gitarre geerbt und erstmal mit der Gitarre begonnen. Aber das hat sich dann ganz schnell rausgestellt, dass die Gitarre auch bei mir zum Schlaginstrument wurde. Und ich dann mit eigentlich relativ spät, mit knapp 16, angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Ich habe aber dann von Anfang an eigentlich immer eine Band gespielt und mit 18, knapp 19, dann mein erstes Album aufgenommen mit einer deutschen Krautrock-Band, die Rufus Zufall hieß, und ein zweites Album gleich hinterher und danach habe ich angefangen, Musik zu studieren.
Also ein ganz ungewöhnlicher Einstieg eigentlich, kann man das so sagen, wenn man gleich eine Band mitspielt?
Ja, für mich als Rockhead damals eigentlich die einzige Möglichkeit. Ich kannte viele Bands und für mich war klar, ich will in der Band spielen und habe das erste halbe Jahr eben bestimmte Sachen geübt. Und das war dann anscheinend so, dass ich dann auch in einer Band mitspielen konnte, die mich tatsächlich ausprobiert hat sozusagen. Und ich konnte Wipeout spielen. Ein damals sehr, sehr wichtiges für die Schlagzeugszene, wichtiges Stück.
Absolut. Das sind ja auch bestimmte Typen, die das Schlagzeug mögen. Also man denkt da eben so an diese ekstatischen Auftritte. Also diese Solisten eben, die da auch sich verwirklichen am Schlagzeug. So einen Eindruck machen Sie mir jetzt so gar nicht irgendwie. Oder habe ich Sie falsch im Blick?
Ja, möglicherweise ist das eine Seite von mir, die zum Klingen gebracht wurde, vor allen Dingen in meinen Teen- und Twen-Jahren. Aber das Sich-Ausleben am Schlagzeug war durchaus immer ein Bestandteil. Aber gleichzeitig auch so die Einordnung, Systematisierung und so weiter dessen, was ich da spiele, das war durchaus das andere. Und mir war immer daran gelegen, das auch stark zu vertiefen, was ich da tue, was ich dann im Musikstudium getan habe, später dann aber auch dadurch, dass ich mit sehr vielen Jazzmusikern gespielt habe in den 70er Jahren, mit Charlie Mariano unter anderem oder Herb Geller, und hatte auch die Möglichkeit, die Chance, die eine oder andere Aufnahme mit Joachim Kühn zu machen in der Zeit. Und das hat halt dazu geführt, dass ich wirklich das Schlagzeug ins Zentrum gestellt habe und dann auch sehr viel an Studioarbeit gemacht habe.
Genau, Sie waren auch Studiomusiker ganz lange Zeit. Und das ist ja irgendwie so etwas, gibt es das heute eigentlich noch?
Nee, den Job in der Form gibt es nicht mehr. Das hatte seinen Peak so zwischen den 60er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ja, man muss sich das so vorstellen, dass man Freelance-Musiker angerufen wird und manchmal von einem Tag auf den anderen die Frage gestellt wird, kannst du morgen ins Studio kommen und wir wollen ein Album aufnehmen, kannst du spielen? Oder nächste Woche. Das war ganz normal und ich habe halt manchmal 3 Sessions am Tag gespielt, so in den späten 70er und frühen 80er Jahren.
Also nichts dann mit großartiger Probe und sich einspielen, sondern gleich sofort frisch auf den Tisch quasi.
Das war die Herausforderung und das konnte sein, dass Notenmaterial vorhanden war, das vollkommen ausgeschrieben war. Es konnte aber auch sein, dass es nur ein Leadsheet war, also eine grobe Anleitung, wie der Song im Ablauf funktioniert, oder auch gar keine Vorgabe, sodass frei aufgenommen wurde. Alle diese Möglichkeiten bestanden und meistens hat man es erst im Studio erfahren, was jetzt passiert.
Irgendwie natürlich schön, aber ich stelle es mir auch ein bisschen stressig vor.
Ja, ich mochte das. Aber diese Herausforderung, sofort reagieren zu können und auch zu müssen und dann aber auch ein musikalisch interessantes, also der Musik entsprechendes Ergebnis zu erzielen.
Auf jeden Fall ein interessantes Kontrastprogramm zu Ihrem Studium. Sie haben ja klassisches Schlagzeug studiert an der Musikhochschule in Aachen und in Köln. Hat Ihnen dieses Studium dann eigentlich auch etwas geholfen für diesen Job oder auch für später praktisch? Sie haben sich ja dem Pop und dem Jazz dann auch zugewandt.
Ja, also ich habe ja vorher schon Rockmusik gespielt und dann dieses Studium angestrebt, weil ich mich vertiefen wollte, dabei aber auch gleichzeitig festgestellt habe, obwohl ich 4 Spielzeiten in Aachen auch im Orchester ausgeholfen habe, dass das nicht meine Welt ist für die Zukunft. Aber natürlich habe ich etliches mitnehmen können. Ein Drumset ist natürlich ein anderes Instrumentarium als die Orchesterperkussion, aber ich konnte natürlich durch das Studium sehr gut Noten lesen und mich sehr schnell auch auf Situationen einstellen und habe starkes Soundbewusstsein entwickelt durch das Studium und gleichermaßen das Interesse bis heute auch für die klassische Musik erhalten können.
Man merkt dann, Sie spielen in verschiedenen Bands, sind so der Musiker, der Schlagzeuger, aber dann so Mitte der 80er Jahre, da rührt sich dann auch der Dozent Udo Dahmen. Also Sie sind an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg dann Dozent für Popularmusik gewesen, haben einen Kontaktstudiengang sogar auch eingerichtet für Popularmusik an der Hochschule, haben dann noch einen Studiengang Rock, Pop und Jazz aufgebaut. Das war dann aber in Dinkelsbühl. Also sehr vielfältig waren Sie da unterwegs und haben offensichtlich dann gedacht, da besteht eine Lücke, da möchte ich mich auch noch verwirklichen. Ist das richtig?
Ja, also im ersten Schritt muss man sagen, ich habe angefangen zu unterrichten und zwar auch so in den späten 70er Jahren. Und habe festgestellt, dass mir das A, Spaß macht und B, dass meine Schülerinnen und Schüler gerne zu mir kommen und ich da durchaus auch eine Verwirklichung für mich sehe, insgesamt also in meiner Person und auch eine weitere Entwicklung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Anfang der 80er Jahre mit 2 Kollegen in Hamburg eine private Schlagzeugschule aufgebaut habe, die sehr erfolgreich war. Und ab 83 dann auch am damals Kontaktstudiengang Popularmusik, heute kurz Popkurs, an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg unterrichtet habe und wurde dann in meiner 20-jährigen Tätigkeit nach 10 Jahren auch Sprecher des Bereiches. Eingerichtet hat diesen Studiengang damals Hermann Raue, der damalige Präsident der Hochschule, der sehr früh sehr weitblickend war und als Visionär diesen Studiengang eröffnet hat.
Und was hat Sie dann eigentlich bewegt, sich stärker in der Vermittlung, in der Lehre zu engagieren?
Ja, auf der einen Seite meine eigene Fähigkeit, mein Talent zu vermitteln. Auf der anderen Seite, und das ist der wichtigere Zusammenhang, natürlich der Umstand, dass es bis zu dem Zeitpunkt keinerlei Ausbildung im Pop-Bereich gab. Die Jazz-Studiengänge waren ja dann so in den 80er und 90er Jahren, die entwickelt wurden, unter anderem auch in Stuttgart und Mannheim zum Beispiel an den Musikhochschulen. Aber für die populäre Musik in der ganzen Breite gab es entsprechendes nicht. Und ich habe das immer als Defizit empfunden, zumal ich auch mich in dem Bereich stark betätigt habe. Und habe sehr früh erste Konzepte verfasst. Das war dann bereits Mitte der 80er Jahre parallel zum Aufbau des Kontaktstudiengangs und parallel auch zum Aufbau des Studiengangs an der Berufsfachschule für Musik in Dingelsbühl. Das eigentlich so ein bisschen auch ein Pilot war für das, was wir dann in der Popakademie entwickelt haben.
Genau, und vor 20 Jahren haben Sie dann als künstlerischer Direktor und Professor die Leitung der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim übernommen und dann ja auch wesentlich dazu beigetragen, dass diese Institution auch gegründet wurde, zusammen mit Hubert Wanzow, und waren also im Prinzip von Anfang an mit Herzblut, kann man sagen, dabei. Welche Vision hatten Sie damals, 2003, was war so Ihr Ziel?
Ja, die Idee war, die unterschiedlichen Bereiche viel näher zusammenzubringen und zu vernetzen im Hause und in die jeweiligen Praxisfelder. Was heißt das? Wir haben künstlerische Studiengänge und gleichzeitig Musikbusiness-Studiengänge, die stark aufeinander bezogen sind, weil wir davon ausgehen, dass die Künstlerinnen und Künstler alle gleichzeitig Entrepreneure sind und als Freiberufler natürlich auch ihren Lebensunterhalt bestreiten und verdienen. Und andersrum gesagt, aber auch die Musikbusiness-Studierenden, die dann Managerinnen und Manager werden, denen einen größeren Einblick in die künstlerische Praxis zu geben, sodass sie erfolgreicher auch mit Künstlern gemeinsam arbeiten können. Und das war einer der wesentlichen Punkte. Der andere wesentliche Punkt ist, dass in der Akademie ausschließlich originale Musik gemacht wird. Das heißt, es wird nichts nachgespielt, sondern alles, was dort entsteht, ist von den Studierenden komponiert, getextet, produziert und performt worden bis zum heutigen Tage.
Ja, und das Konzept scheint ja aufzugehen. Aus Ihrer Schule sind ganz interessante und besondere Talente inzwischen hervorgegangen, um mal ein paar zu nennen. Konstantin Gruppa, Joris Mine, Alice Merton, die Popband Frieda Gold und noch einige andere, die inzwischen wirklich ihren Weg gegangen sind. Und wenn Sie so nach 20 Jahren heute zurückblicken, hätten Sie damals mit diesem Erfolg, an dem Sie ja auch, ja, kann man wirklich so sagen, wesentlich beteiligt sind, gerechnet?
Das Konzept war für mich immer so auch ausgerichtet, dass dieser Erfolg möglich war. Also das war schon die Idee dabei. Und aus jetziger Sicht, wenn uns das so nicht gelungen wäre, dann wäre es schade gewesen. Oder andersrum gesagt, dann wäre es auch nicht erfolgreich. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir diese Möglichkeiten auftun können. Ein bisschen als Vorbild gedient hat mir das Bauhaus, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn es keine Einrichtung war, die sich vornehmlich um Musik gekümmert hat. Aber diese Idee der praxisnahen künstlerischen Ausbildung mit auch dem Blick auf die freiberufliche Karriere war für mich immer entscheidend.
Wenn Sie trotzdem mal Bilanz ziehen wollen, gibt es denn noch Wünsche, die Sie noch nicht erfüllt sehen oder vielleicht noch Ziele, wo Sie sagen, da müssen wir noch mal feinjustieren?
Ja, es gibt ganz praktische Ziele. Die Einrichtung braucht sicher einen Konzertsaal, der ein bisschen größer ist als das, was wir jetzt haben. Das lässt sich alles verwirklichen, aber es wäre natürlich schöner, wenn es ein eigenes Haus gäbe, in dem Konzerte auch für ein größeres Publikum stattfinden können. Das ist aber ein sehr praktischer Zusammenhang. Ansonsten sehe ich die Herausforderung, die wir auch immer hatten in dem Wandel, zum Beispiel gerade das, was uns jetzt bewegt, KI. Also künstliche Intelligenz ist ein ganz großes Thema. Wir erleben das gerade mit ChatGPT und wir werden das in der Musik ganz ähnlich erleben, dass eben Urheberrechtszusammenhänge sehr viel komplizierter werden. Gleichermaßen mit Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen erleben wir, dass die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr so entgolten werden, wie das eigentlich notwendig wäre, um auch für die, die vielleicht nicht die ganz großen Hits schreiben, auch einen Lebensunterhalt zu sichern. Da wird sicher auch noch einiges zu bewegen sein. Und musikalisch gesehen glaube ich, dass wir in einer ganz großen Diversifizierungsbewegung leben für die Zukunft und immer gefordert sind, über den Tellerrand zu schauen und uns mit internationalen Möglichkeiten, Künstlerinnen und Künstlern, Einrichtungen zu verbinden, was wir bereits tun, aber was wir sicher noch stark weiterentwickeln können.
Wie wird das denn bei den jungen Leuten gesehen, die bei Ihnen studieren? Also hoffen die eigentlich eher so auf die professionelle Ausbildung als Popmusikerin oder Popmusiker? Oder sind Ihnen auch gleichzeitig diese ganzen wirtschaftlichen Faktoren, die ja dazukommen, weil sie im Prinzip auch Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Also wird das von denen auch gern angenommen, dieses Angebot? Oder wie stark sehen die Notwendigkeit, sich dort auch entsprechend fit zu machen?
Ja, natürlich, man muss sich fit machen. Also wir sehen nach wie vor für die Künstlerinnen und Künstler Portfoliokarrieren, die Möglichkeit, mit der eigenen Musik Geld zu verdienen, aber genauso als Dienstleister für andere zu arbeiten, als Sideman in bekannten Bands, aber genauso als Komponisten, Texter, Producer und so weiter. Aber auch mit der Möglichkeit, eine eigene Firma zu gründen, eine Produktionsfirma zum Beispiel, und oder auch zu unterrichten. Alle vier Säulen sind gleichermaßen wichtig für eine Karriere. Und wenn man allen vier Bereichen nachgehen kann, oder erfolgreicherweise auch vielleicht nur eine in bestimmten Phasen von den Vieren, dann ist eigentlich die Möglichkeit sehr groß, auch erfolgreich zu sein. Ich sehe bei unseren Studierenden auch wirklich den Willen, genau das alles wahrzunehmen und auch zu tun. Und damit sehe ich auch das Curriculum im Grunde gut angelegt. Aber wir sind beständig im Wandel. Die Einrichtung ist ja auch so aufgestellt, dass wir beständig Dinge verändern können, also im Grunde von Semester zu Semester. Und das tun wir auch, holen immer wieder neue Expertinnen und Experten ins Haus, um uns den neuesten Entwicklungen immer wieder aufzuschließen und diese für unsere Studierenden möglich zu machen.
Am 10. Mai, da feiert die Popakademie in Mannheim ihr 20-jähriges Bestehen. Sie bleiben dem Institut verbunden, aber Sie werden nicht mehr künstlerischer Leiter sein. Sie haben sich sozusagen eine neue Baustelle gesucht, und zwar werden Sie Berater des Landes Baden-Württemberg für die neue Initiative Popland, Dialog Popkultur, die am 11. Mai dann startet. Worum geht es denn eigentlich dabei? Was hat dieses Projekt sich zum Ziel gesetzt, wenn Sie das verraten dürfen schon?
Ja, und das Popland ist der Dialog Popkultur. Da geht es darum, in den nächsten ungefähr anderthalb Jahren eine Bestandsaufnahme der Entwicklung der Popkultur und der Förderinstrumente im Lande über die letzten 20 Jahre zu machen. Das ist vor 20 Jahren auch bereits mal erfolgt. Und in dieser Phase damals war eins der Ergebnisse die Pop Academy. Jetzt nach 20 Jahren kann man natürlich sagen, das war richtig und erfolgreich. Und jetzt geht es um die nächsten 10, vielleicht 20 Jahre, um herauszufinden, welche Instrumente brauchen wir für die Zukunft zur Förderung der Popkultur und vor allen Dingen auch der Strukturen im Lande, die sich mehr wie ein Flickenteppich darstellen. Und da ist es an der Zeit, auch etwas systematischer wieder damit umzugehen. Und deswegen wird es mehrere Konferenzen geben, insgesamt vier. Die erste ist die Auftaktveranstaltung in der Popakademie am 11. Und wir werden dort eben genau diese Themen für die Zukunft diskutieren. Dazu gehören genauso die Räume, kulturelle Räume in den einzelnen Regionen in Baden-Württemberg, aber genauso die Themen KI und die Entwicklung im Streaming und darüber hinaus die Entwicklung auch in den ländlichen Räumen.
Da gibt es also noch eine Menge zu tun, und Sie haben es schon erwähnt, die Auftaktveranstaltung ist am 10. Mai mit einem großen Konzert dann in Mannheim. Da wird natürlich einmal der Geburtstag der Popakademie gefeiert, aber auch diese neue Initiative 20 Uhr in der Alten Feuerwache. Konstantin Gropper ist zum Beispiel dabei, Get Well Soon und noch viele andere. Und Herr Dahmen, ja, Sie werden uns ja auch weiterhin noch hier am Samstagnachmittag erhalten bleiben. Und unsere Gäste haben ja auch immer noch einen Musikwunsch frei. Und da spielt das Schlagzeug auch eine große Rolle bei diesem Titel. Sie haben sich von den Beatles gewünscht Tomorrow Never Knows vom Album Revolver, geschrieben und gesungen von John Lennon, ein Song aus dem Jahr 1966. Warum gerade diesen Titel?
Ja, Tomorrow Never Knows einmal, das ist ein Zitat von Ringo Starr, also so eine Verballhornung, also wir wissen nicht, was morgen passiert. Und natürlich auf der einen Seite bei mir ganz persönlich kommen neue Dinge ins Spiel, wie das Popland, und deswegen Tomorrow Never Knows. Und auf der anderen Seite mag ich die experimentelle Herangehensweise in dem Song, weil das ist letztendlich eine Collage, in der ganz viele Dinge zusammen geführt werden und auch für die Beatles damals sehr neu. Und für mich ganz persönlich, das war das erste Album, das ich von den Beatles gehört habe, wo ich wirklich gedacht habe, das ist eine völlig neue Musik, die hat mich so abgeholt damals, das kann ich gar nicht anders beschreiben.
Dann spielen wir das jetzt zur Erinnerung. Die Beatles, Tomorrow Never Knows, der Wunschtitel von Udo Dahmen, dem künstlerischen Leiter der Mannheimer Popakademie, die jetzt ihren 20. Geburtstag feiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dahmen.
Ich danke Ihnen auch, Frau Arning.